Herzlich willkommen zurück zum Podcast zur Langlebigkeit. Unserem gemeinsamen Weg, die besten, die schönsten und die längsten 100 plus Jahre zu erleben. Und ich habe ja versprochen, dass ich mich so ein bisschen mehr um das Thema Gendergesundheit kümmern werde. Also einen etwas differenzierten Blick darauf, Männlein, Weiblein, natürlich nur da, wo es Sinn macht. Und ja, mit dem Thema Hormone, da macht es auf jeden Fall Sinn. Vor allem bin ich wirklich persönlich sehr, 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 sehr gespannt. Ich habe nämlich erst 55 Jahre alt werden müssen, um mich überhaupt um das Thema Hormone überhaupt zu kümmern. Ich habe ja erst mit 45 eigentlich festgestellt, wo meine Eierstöcke sind, nämlich als ich die OP hatte zu meiner Endometriose. Aber ansonsten habe ich mich wirklich diesem Thema einfach nicht angenommen. Ich habe die Antibabypille genommen, habe ich super vertragen, hat mir das Leben erleichtert. Ich habe in der Menopause keine Beschwerden gehabt. Aber jetzt zum Thema, wie können Frauen das Schutzschild, das die Hormone ihnen bieten, für sich nutzen, was die Langlebigkeit betrifft? Nämlich nicht nur älter zu werden, sondern besser und gesünder älter. Das ist jetzt mein Thema und dazu habe ich mir natürlich eine Expertin eingeladen. Hört mal rein. Frau Dr. Marike Albrecht, eine Ärztin, die sich auf Hormon- und Nährstoffmedizin spezialisiert hat. Das heißt, es geht um die Menopause, es geht aber auch um die Hormontherapie und da um einen bioidentischen Fokus. Und sie ist seit kurzem, so viel darf verraten werden, auch Autorin eines Buchs genau zu diesem Thema Hormone, das auch frisch rauskommt. Wen es interessiert, direkt unten in den Shownotes natürlich verlinkt. Herzlich willkommen und direkt verbunden mit der Frage, ja, was können denn Frauen gewinnen, wenn sie sich um ihre Hormone kümmern oder vielleicht besser gesagt um die Balance ihrer Hormone?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die manchmal im Alltag zu wenig beantwortet wird. Unsere Hormone spielen irgendwie im Alltag nicht so eine große Rolle, spielen auch im Medizinstudium übrigens eine ganz, ganz nebensächliche Rolle. Das ist das Spannende.
Immer noch.
Und wenn man sich, ja, leider, genau. Und wenn man sich aber dann ganz viel mit dem Thema beschäftigt, so wie ich, viel auf Fortbildung geht, Bücher liest und dann in diese Welt eintaucht, dann merkt man plötzlich, okay, Hormone ist eigentlich was ganz Übergeordnetes. Hormone steuern. Das sind erstmal Botenstoffe, die unseren Zellen Bescheid sagen, was sie jetzt zu tun und zu lassen haben. Und sie steuern alles. Also ob es uns gut geht, ob wir uns wohlfühlen, ob wir eine gute Laune haben, ob wir glücklich sind. Und auch unsere Körperfunktion, ne? Ob unser Blutdruck funktioniert, ob die Gefäße gesund bleiben, der Knochen gesund bleibt. Also eigentlich kann man erstmal sagen, Hormonbalance, ein gutes Hormonsystem ist für uns alle wichtig und zwar in jeder Lebensphase. Egal, ob wir gerade geboren werden, ne? Die Schwangerschaft besteht aus oder entsteht aus einem ganz wichtigen Hormonsystem. Und dann im Verlauf auch. Also ich habe sozusagen den Fokus gar nicht auf immer nur auf den Wechseljahren, da kennt man die Hormone so am besten her. Aber alle Frauen können davon profitieren, übrigens auch Männer. Aber wenn wir bei den Frauen bleiben, im jungen Jahren, wenn man Zyklusbeschwerden hat, wenn man psychische Probleme hat, dann muss man immer schauen, okay, sind denn die Hormone auch in Ordnung? Und dann nicht nur nach der Schilddrüse. Die Schilddrüse ist auch noch so bekannt, dass man da mal gucken kann. Viele Frauen nehmen ja auch Schilddrüsenhormone. Aber dass man auch noch nach den Eierstockhormonen gucken kann, dem Progesteron, dem Östrogen, dem Testosteron und auch nach den Nebennierenrindenhormonen. Das ist sozusagen was, genau.
Da sind wir dann mittendrin, nicht nur im Eierstock, sondern natürlich im Thema, genau, die meisten von uns. Wir haben ja auch ein paar männliche Zuhörer. Deswegen schon mal gut dein Hinweis aus. Geht ja natürlich auch um männliche Hormone generell bei diesem Thema. Heute bei uns geht's mehr um die weiblichen. Aber was wir von den Hormonen wissen, sie sind für den Unterschied der Geschlechter mit verantwortlich. Du hast schon gerade ausgeführt, es geht um unser Wohlbefinden in unterschiedlichen Lebensphasen. Eben, das fängt bei den Frauen eben mit der Regel an und hört erstmal mit der Menopause auf. Mehr dazu gleich, weil es geht mir heute natürlich auch bei unserem Gespräch um das Thema, inwieweit verlieren wir den Präventionsschutz, den wir bislang hatten, wir Frauen, und inwieweit können wir es dann nochmal auffangen und diesen Langlebigkeitsfaktor, also besonders lange, aber besonders gut, vor allem lange zu leben, damit aufzufangen. Deswegen. Dass sie wichtig sind, hast du uns gerade schon Rundumschlag erklärt oder mitgenommen. Naturidentisch, da bleiben auch, oder bioidentisch. Was bedeutet das im Zusammenhang mit einer Hormonersatztherapie? Die Frage stellt sich den meisten Frauen irgendwann in irgendeinem Alter.
Genau, also Hormonersatztherapie gibt es schon ganz lange und auch die naturidentischen oder bioidentischen Hormone gibt es schon ganz lange. Das sind die Moleküle, die sich gar nicht unterscheiden von unseren körpereigenen Hormonen. Also wenn ich ein Progesteron gebe, dann ist das von der Struktur genau gleich wie ein körpereigenes Hormon, ein körpereigenes Progesteron. Und deshalb ist es dem Körper bekannt und vertraut. Und deshalb ist es relativ nebenwirkungsarm und wenn man es gut einsetzt, einfach führt zu mehr Wohlbefinden. Früher hat man die Hormonersatztherapie aber auch gerne mit bioidentischen Hormonen gemacht. Und zwar hat man synthetisch veränderte Moleküle benutzt. Da kann man sich ein bisschen orientieren an der Antibabypille. Da sind auch so synthetisch veränderte Hormone drin. Und das sind so ähnliche Substanzen, die man auch für die Hormonersatztherapie benutzt hat. Die machen aber einen Haufen Nebenwirkungen, weil die sind körperfremd. Die Zelle erkennt nicht, das ist mein Hormon, sondern das sieht ja ein bisschen anders aus, das verhält sich ein bisschen anders, das ist länger im Körper oder kürzer. Also es hat eine andere Wirkung und deshalb auch andere Nebenwirkungen als jetzt unsere körpereigenen Hormone. Und wenn ich über so eine bioidentische Hormontherapie rede, dann geht es immer darum, was Natürliches wieder in ein gutes Level, in ein Wohlfühllevel zu bringen.
Und inwieweit, wir steigen da nochmal gleich näher ein, und inwieweit ist inzwischen aber dieser Aspekt, weil alle reden ja inzwischen von Longevity, wir wollen älter werden, wir wollen gut älter werden, inwieweit wirst du auch mit dieser Frage konfrontiert, zu sagen, ist für mich eine Hormonersatztherapie eben auch relevant, um eben diesen besonderen Schutz, den ich als Frau bislang hatte, Herz-Kreislauf-Krankheiten und so weiter, Osteoporose, da bewusst auch nochmal Hormone zu nehmen.
Erfreulicherweise immer mehr. Das Thema kriegt meinem Gefühl nach mehr Aufmerksamkeit und es kommen auch immer mehr Frauen, auch jenseits der Wechseljahre, zu mir und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Buch gelesen, ich habe einen Podcast gehört, ich habe gehört, oh, die helfen mir und ich weiß, in meiner Familie gibt es Osteoporose oder Schlaganfälle oder Demenz und kann ich nicht was tun, damit das bei mir nicht passiert? Und natürlich gibt es keine Garantie, wir haben keinen heiligen Gral. Aber diese Hormone spielen einfach bis ans Lebensende eine so wichtige Rolle. Du hast gerade schon gesagt, Knochenstoffwechsel. Knochenstoffwechsel hat ganz viel mit unserer Gefäßgesundheit zu tun. Das hängt ganz eng miteinander eigentlich zusammen. Und wenn wir die Gesundheit, sondern ist natürlich am wichtigsten, dass wir uns bewegen und Kraftsport machen und uns kalziumreich ernähren und so. Also diese ganzen Sachen, die berate ich auch. Aber der entscheidende Faktor, den wir nutzen können als Werkzeug auch für diese gesunden La Jahre im Alter, sind dann eben auch wieder die Hormone. Und zwar gerade jetzt beim Knochen zum Beispiel sind es einfach die Östrogene, die den Knochen am meisten schützen. Und wenn eine Frau durch die Wechseljahre durchgegangen ist, dann bleibt sie bis an ihr Lebensende auf einem ganz niedrigen Östrogenlevel, einem chronischen Hormonmangel, könnte man sagen. Und je länger der anhält, also je früher zum Beispiel eine Frau in die Wechseljahre kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann eine Osteoporose entwickelt, weil einfach diese Östrogene fehlen, die den Knochen aufbauen. Und wenn wir jetzt also die Möglichkeit haben, mit den bioidentischen Hormonen von außen diesen Prozess aufzuhalten, also mit einer niedrig dosierten Östrogentherapie, können wir den Knochenschwund stoppen, aber mindestens mal aufhalten.
Das ist ja erstaunlich, weil, also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich bin mit meiner Menopause durch und ich muss aber sagen, ich habe mich mein ganzes Leben lang nicht um meine Hormone gekümmert, weil die haben ja nicht wehgetan, sage ich mal. Ich habe über 10 Jahre die Antibabypille genommen, voller Überzeugung, ging auch wunderbar. Und erst jetzt, 55 plus mache ich mir tatsächlich Gedanken, sollte ich nicht doch Hormone nehmen? In meinem Umfeld sind natürlich viele Frauen, die das nehmen, weil sie Beschwerden haben. Da kommen wir gleich noch drauf und da wirklich eine Erleichterung erfahren. Ich hatte nun anscheinend keine Beschwerden oder habe sie zumindest nicht dem zugeordnet. Und jetzt habe ich letztes Jahr bei einem Experten eben zugehört, der sagt, also bis 59 auf jeden Fall, das hätte sich geändert, auf jeden Fall Hormone nehmen, unabhängig von Beschwerden. Jetzt bin ich aber immer noch nicht so weit, dass ich welche nehme. Was sagst du
Ja,
dazu?
genau. Also ich bin nicht so kategorisch, weil müssen tut niemand irgendwas. Aber wir sollten das Gespräch darüber eröffnen und die Chancen und den Nutzen und die Risiken abwägen und jeder Frau das zumindest mal anbieten, dass es da noch Optionen gibt. Und was die Frau dann macht, das darf jeder selber entscheiden. Niemand muss Hormone nehmen, um Gottes Willen. Aber wir haben einfach diesen tollen Effekt. Wir werden immer älter. Das ist schon mal schön. Wir werden aber nicht gesünder älter. Also gerade wir Frauen, da gibt es ja ganz gute Statistiken zu. Die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nehmen zu und so weiter. Also wir sind diese gesunden alten Lebensjahre sozusagen, die sind eigentlich ziemlich abgezählt. Und wenn wir die verbessern können durch eine Hormontherapie, dann finde ich, gehört das zumindest aufgeklärt. Dann gehören die Frauen darüber aufgeklärt und dann kann man selber entscheiden, ja oder nein. Und vielleicht noch ganz gut zu wissen, hat jemand Beschwerden oder nicht? Ich würde fast sagen, wenn man richtig die richtigen Fragen stellt, finde ich bei fast jeder Frau Beschwerden durch diese Hormonumstellung in den Wechseljahren oder danach. Wir stellen nur manchmal die falschen Fragen. Wir fragen oft nach Hitzewallungen, nach Schlafstörungen, vielleicht noch nach Gelenkschmerzen. Aber dass wir hunderte von Beschwerden mittlerweile diesen Hormonen zuordnen können oder den Hormonen, sinkenden Hormonspiegeln, das wird dann immer gar nicht so gesagt. Und deshalb habe ich auch in meinem Buch, ich habe zwei Kapitel über die Wechseljahre. Das eine heißt Wechseljahre mit Beschwerden und das andere heißt ohne in Anführungszeichen. Und dann kann man sozusagen mal stöbern, oh, habe ich nicht vielleicht das ein oder andere merkwürdige Symptom, vielleicht auch, also sowas wie, ich vertrage Alkohol nicht mehr so gut. Es wäre sowas, da denkt doch kein Mensch daran, dass das was mit meinem Hormon zu tun haben könnte. Erzählen mir aber ganz viele Frauen. Ist jetzt nun mal so ein Beispiel, ne? Davon gibt es einen Haufen.
Ja,
Ja.
das ist witzig, weil das ist natürlich mit zunehmendem Alter, hat das ja auch noch andere Gründe. Deswegen holst du mich ganz gut damit ab. Bevor wir nochmal zu den Jüngeren kommen, bleiben wir mal bei meiner Generation, die sozusagen die Menopause durch hat. Nochmal zurück zu dem Thema. Empfiehlt es sich, wie ist momentan die Leitlinie, sage ich mal, die ärztliche offizielle Leitlinie dazu? Weil der Hintergrund dieser Grenze von 59 war natürlich ein ernster, nämlich die Angst vor der Nebenwirkung mit einer höheren Brustkrebs, sag ich mal, Gefahr oder Wahrscheinlichkeit. Das ist ja das, was viele Frauen dann rumtreibt und wo es so schwierig ist, endgültige Antworten zu bekommen.
Genau. Ob es sich trotzdem empfiehlt und was die Leitlinie sagt. Genau. Also die Leitlinie aktuell sagt, zur reinen Prävention keine Hormone. Aber man muss eben unterscheiden, dass wann ist nur reine Prävention und wann behandle ich auch Beschwerden. Das ist tatsächlich nicht, das ist ja nicht schwarz-weiß. Also ist jetzt wirklich nur die Hitzewallung eine behandlungsbedürftige Beschwerde oder ist das sehr große Osteoporoserisiko, weil ich schon eine verminderte Knochendichte zum Beispiel habe, ist meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Grund, eigentlich jetzt diesen Knochen zu schützen. Und wenn wir dafür die Hormone nehmen, hervorragend. Also die Leitlinie ist da zwar, sagt zwar nur zur reinen Prävention, aktuell noch nicht empfohlen, aber dann kommen die ganzen Abers, nämlich ja, wir wissen, der Knochen ist geschützt, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die und so weiter. Also deshalb muss man da ein bisschen differenzieren. Es ist was Individuelles. Also man muss das einfach im Einzelfall mit zwischen Arzt und Patient sozusagen besprechen. Ist das was für mich? Profitiere ich davon? Und so. Und man kann Hormontherapie tatsächlich auch mal ausprobieren. Also Hormontherapie heißt nicht, ich muss das jetzt nehmen und dann 5 Jahre, 10 Jahre bis ans Lebensende, sondern ich kann das auch mal 4 Wochen nehmen oder 3 Monate und einfach gucken, okay, ob es mir was Gutes tut. Das soll jetzt kein Aufruf sein, an jeder soll das probieren, aber ich möchte ein bisschen die Sorge auch nehmen. Ja. Oh, ich verpflichte mich da jetzt zu irgendwas. Und das Zweite mit dem Brustkrebsrisiko ist halt, das ist halt untersucht worden an synthetischen, veränderten Hormonen, nicht an den bioidentischen. Also die diese Fremdstoffe, die können in unserem Körper potenziell das Brustkrebsrisiko leicht erhöhen. Zum Glück nur sehr leicht, weil auch die Antibabypille sind synthetische veränderte Hormone. Aber die bioidentischen Hormone sind so dahingehend gar nicht bis zum Ende untersucht. Und ich vermute, es wird so eine Studie nie geben. Weil die bioidentischen Hormone, da hat die Pharmaindustrie kein Interesse dran. Das sind keine patentierbaren Stoffe, es sind natürliche Stoffe. Da wird es keine doppelblind randomisierte, groß angelegte Studie zu geben. Das ist sehr schade. Ich wünsche mir das. Aber wir können, wir können Physiologie und Biochemie anwenden und wir können uns relativ sicher sein, dass die eigentlich mit Krebserstehung nichts zu tun haben. Wenn überhaupt, meine Theorie, schützen sie uns eher vor Krebs. Weil der Brustkrebs, wann kommt der? Naja, mit 40 plus. Wenn die Hormone schon langsam in den Keller gehen und uns der natürliche Schutz durch diese Hormone vielleicht schon flöten geht. Das spielen ganz viele Faktoren eine Rolle. Aber Hormone machen keinen Krebs, sondern wenn überhaupt, diese synthetischen Stoffe, die können eine bestehende Krebszelle potenziell zum Wachsen zumindest noch anregen. Also die haben den dann nicht ausgelöst, den Krebs. Krebs entsteht jeden Tag bei uns im Körper. Aber so davor hatte man immer Angst. Und bei den bioidentischen Hormonen richtig angewendet, richtig dosiert, kontrolliert, habe ich diese Sorge eigentlich nicht.
Bekomme ich denn, nur noch mal vorab, bekomme ich denn überhaupt bioidentische Hormone ohne ein Rezept? Ohne ein Rezept oder ist das ein frei verfügbares, ich nenne es jetzt mal Medikament?
Genau, die allermeisten bioidentischen Hormone in Deutschland sind verschreibungspflichtig und brauchen ein Rezept. Dazu gehört zum Beispiel das Progesteron, das Östradiol, das Testosteron. Es gibt aber ein paar Hormone, die sind auch bioidentisch, die haben so einen komischen Zwischenstatus zwischen Medikament und Nahrungsergänzungsmittel. Dazu gehört zum Beispiel das Melatonin in Deutschland. Ja. Das kennt man, das kann man mittlerweile kaufen. Das ist auch ein bioidentisches Hormon. Dazu gehört das Pregnenolon und das DHEA. In Deutschland auch eher klassifiziert, als man braucht ein Rezept. Man kann es aber in Österreich und in USA freikaufen. Also die Hormone genießen ein bisschen merkwürdigen Status in der Apotheke. Genau, es ist so ein bisschen so ein Zwischending. Aber für die, ich sag mal, in Deutschland für die gängigsten Hormone braucht man ein Rezept,
Braucht man ein Rezept. Also das ist schon mal gesichert, jetzt nur für Menschen wie mich, die sagen, naja gut, ne, ich bin weiterhin bei der Schulmedizin, aber möchte den ganzheitlichen Blick auf meinen Körper auch bei Ärzten gerne so ein bisschen oder lege da Wert drauf. Was mir gefallen hat, ist deine kurze Anmerkung, dass man nicht gleich die volle Hormonschippe braucht, sondern dass man sich auch Schritt für Schritt da mal ausprobieren und rantasten kann. Das heißt, so wie du sagst, dass man sagt, heißt das dann mit niedrigeren Dosen, die dann auch, wenn sie abgesetzt werden, nicht direkt wieder das komplette Gegenteil bewirken. Lässt sich in mich selbst reinhorchen, um zu sagen, geht's mir eigentlich besser damit? Ist das ein Ziel, wie ich es beurteilen könnte?
So kann man es angehen. Also so ist tatsächlich meine Idee immer, weil es kommt ja immer drauf an, wie lange sind jetzt zum Beispiel bei einer postmenopausalen Frau nach den Wechseljahren, wie lange sind die Hormone vielleicht schon weg? So, der Körper reagiert ja auf so einen Hormonmangel, indem er Rezeptoren runterreguliert und so weiter. Also er hat so ein paar Adaptationsmechanismen. Und wenn ich jetzt ganz viele Hormone da jetzt plötzlich drauf, also hohe Dosis raufschmeiße, dann macht der Körper auch ganz verrückte Sachen, die wir gar nicht wollen. Das sind ja praktisch auch Nebenwirkungen, weil eine Frau fängt dann plötzlich wieder an zu bluten zum Beispiel, obwohl sie seit 5 oder 10 Jahren nicht mehr geblutet hat. Das wäre ja was, das wollen wir gar nicht. Das ist auch eine Reaktion, die ich jetzt nicht als physiologisch ansehen würde, sondern es gehört, die Blutung gehört jetzt nicht mehr zum Leben dazu. So. Und das heißt, wenn wir jetzt über Hormone und Dosierung und so reden, reden wir über so einen Sweet Spot, Der Hormonmangel, der chronische, der ist oft sehr, sehr zu niedrig. Das liegt auch an, nicht nur an dem physiologischen, dass die Eierstöcke aufhören zu arbeiten, sondern das liegt auch daran, dass wir sehr viel Stress haben, dass wir sehr viel Hormonen in unserer Umwelt ausgesetzt sind, wie wir uns ernähren, wie wir uns bewegen.
Das
also das hat
Bündel sozusagen.
Genau, das hat ganz viele Gründe, dass eben sozusagen unsere Hormone oder dass wir mit diesem sehr niedrigen Hormonleveln oft trotzdem nicht so gesund alt werden. Und das heißt, ich will dann oft gar nicht die Hormone jetzt wieder auf den Status einer 20-Jährigen anheben. Das wäre ja überhaupt nicht altersentsprechend. Sondern ich will den auf einen Sweet Spot, so auf ein Niveau anheben, vielleicht so mit Mitte 40, jetzt mal so plakativ, wo man sich noch richtig gut gefühlt hat, bevor sozusagen dann die Hormone so runtergeknickt sind, dass man dass man da irgendwie Beschwerden bekommen hat. Also, und da, der Spot, der ist ja für jede Frau ein bisschen anders. Die meisten Frauen bringen mir nicht ein Blutbild mit von Mitte 40 und sagen, ja, hier, so war's, können wir da wieder hin. Sondern das ist dann sozusagen das Feingefühl. Wir starten einfach mal niedrig. Wir gucken genau, okay, was fehlt eigentlich? Nicht jede Frau braucht alles. Und dann tastet man sich daran. Das wäre so ein Vorgehen, so gehe ich auch in meiner Praxis vorher.
Auch ein wichtiger Punkt, den du erwähnt hast, nämlich je früher man mal so prinzipielle Vorsorgethemen wie ein Blutbild oder vielleicht auch mal ein Hormonbild, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, dann hat man eine Referenzgröße. Ne? Wenn man das mal gemacht hat in früheren Jahren und kann sagen, na ja, jetzt bin ich 55, was hat sich denn eigentlich verändert? Also das vielleicht auch den Jüngeren, die mithören, so sagen, ist gar nicht so blöd, wenn man es nicht eh schon macht. Ich finde, so Blutbild ist sowieso so eine Basisausstattung. Da hatte ich zum Glück immer Frauenärzte gesagt haben, also machen wir das Blutbild mit. Da hat man schon mal was. Aber wie erkenne ich, ob ein Arzt, ich möchte jetzt nicht, dass du über besondere Ärzteschaft redest, sondern darüber, wie erkenne ich, dass jemand mich in diesen Themen ernst nimmt? Ich hatte schon in einem anderen Podcast das Thema, ne, dieses Gedöns. So wurde es ja oftmals abqualifiziert. Es gibt noch Ärzte, Ärztinnen, die das weiterhin machen. Wie erkenne ich, ob ich mit einem Arzt, einer Ärztin auf Augenhöhe über meine Frauenthemen, sage ich mal, in dem Fall bezüglich der Hormone, ja, wahrgenommen werde und auf Augenhöhe bin?
Genau, da möchte ich erstmal ganz kurz mit einem, ich sag mal, Mythos aufklären. Und zwar, viele Frauen denken, wenn ich zum Frauenarzt gehe, zu einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin, dass das eine Expertin für Hormone ist. Das ist prinzipiell erstmal falsch. Also ein Gynäkologe kann ganz wunderbar alle möglichen Frauenleiden behandeln. Und der kann meistens sehr gut Ultraschall machen, operieren, Krebserkrankung und so weiter. Also das ist ja ein riesiges Feld und da sind die sehr spezialisiert drauf und gut ausgebildet. Aber die Hormone, die sind nicht prinzipiell das Steckenpferd eines Gynäkologen. Wenn der sich extern weitergebildet hat, das nennt sich dann gynäkologische Endokrinologie. Endokrinologie ist immer die Wissenschaft von den Hormonen.
Ja.
Das wäre zum Beispiel, ne, wenn das auf dem Praxisschild steht oder auf der Webseite oder so, dann weiß man schon, da gibt es sozusagen was. Oder es gibt eine Hormonsprechstunde. Oder man sieht, der ist Mitglied in der Deutschen Menopausegesellschaft. Also es gibt so ein paar Gesellschaften, die sich so spezialisiert haben, extra so Wechseljahre, Hormone. So, also man kann an ein paar Sachen erkennen, der kennt sich damit aus. Und das Schöne ist, das muss nicht unbedingt der Gynäkologe sein. Ich bin auch keine Gynäkologin. Es gibt auch Hausärzte, die sich weitergebildet haben, Experten. Es gibt auch Heilpraktiker, die können das dann nicht verordnen, aber die können einem zumindest manchmal richtig gut aufklären und die ganze Welt der Hormone erstmal offenlegen. Vielleicht auch die Diagnostik mit einem machen und dann braucht man nur noch einen verordnenden Arzt zum Beispiel.
Ach, das ist wirklich gut zu wissen, weil das sind ja wirklich Themen, die betreffen 50% der Bevölkerung und die werden eigentlich gar nicht adäquat abgeholt. Da gibt es einzelne Ärztinnen wie dich, die sich darauf spezialisiert haben und die kann man, glaube ich, noch an zwei Händen wahrscheinlich abzählen. Gut, dass du das Buch geschrieben hast. Ich kann nur sagen, ich bin froh mit meinem Frauenarzt, weil der hat mich dieses Thema immer wieder überlegen lassen, hat aber dann gesagt, schauen Sie mal hier auf die Website und die Website, sodass er mir signalisiert hat, ich bin nicht der Experte dafür. Aber ich möchte gerne, dass sie das Thema für sich mal durchdenken. Ich habe es dann immer weggelegt, weil ich gesagt habe,
War für dich
ich bin
okay,
eigentlich
genau.
schon durch. Ich habe ja nicht mal gemerkt, dass ich da gerade durchrausche, weil mein Leben in der Zeit in so einem Ausnahmezustand war, dass ich gar nicht wusste, wo ich es wie zuordnen soll. Aber im Nachhinein, oder deswegen bin ich ihm weiterhin treu, meinem Frauenarzt, weist er mich auf Themen hin, sagt aber immer klar, wann er Ahnung hat und wann er keine Ahnung hat. Ich glaube aber, das ist nicht so selbstverständlich.
Ich weiß es gar nicht, aber das ist auch ein Zeichen von einem super Therapeuten. Also wir haben alle ganz großes Basiswissen, sag ich mal, ne, durch 7 Jahre Studium. Und da lernen wir so eine ganze Latte an ganz verschiedenen Sachen und dann spezialisieren wir uns in dem weiteren Weg. Der eine wird eben Gynäkologe, der nächste Hausarzt, der nächste Orthopäde. Und natürlich ist man dann in seinem Feld irgendwann der Experte. Und dass man dann nicht alle Fragen sonst beantworten kann. Also wenn jemand bei
Ist ja
mir, ich
nicht
sehe
normal,
irgendwie,
ne?
oh, da in den
Ja.
Leberwerten sieht was nicht so toll aus, dann bin ich da aber auch kein Experte. Dann
Ja,
sage ich mal,
ja,
oh, ich
ja.
sehe, dass da was ist,
Ja.
aber ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt als nächstes machen muss. Ich weiß aber, zu wen ich sie schicke. Und das ist sozusagen ja immer ein guter Hinweis. Oder dann hat man ein gutes Verhältnis zum Arzt, wenn man weiß, okay, der guckt mit und versucht zu sehen, ob noch irgendwas anderes rechts und
Sitzt.
links vom Weg
Ja,
sozusagen auffällig
ja.
ist.
Sehr gut.
Aber der schickt mich dann eben weiter oder
Ja.
kann mich verweisen an jemanden,
Ja.
der dann weiß, was zu tun ist. Genau.
Ja.
Und so
Ja,
ist
genau.
es
Und
mit
jetzt
den
hat,
Hormonen auch. Ja.
so ist es mit den Hormonen auch. Jetzt haben wir darüber gesprochen, okay, dieser präventive Schutz, den sie geben, gerade auf Frauen, den kann man verlängern. Also diesen Longevity-Faktor. Das kommt aber trotzdem auf die persönliche, individuelle Situation an. Aber um dieses Thema kann man sich auf jeden Fall kümmern und sollte sich auch kümmern. Und dass bioidentisch eben anders ist als das, was die letzten Jahrzehnte eigentlich diese Diskussion auch ja so getriggert hat auf das Brustkrebsrisiko. So, Frauen wie ich vor, in und gerade um die Menopause, Wechseljahre spüren ihre Hormone in den meisten Fällen ja, kümmern sich dann auch darum. Jetzt haben wir noch die jüngeren Frauen, die, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt diejenigen, die noch früher in die Menopause kommen, sondern nehmen wir mal so einen Standardzyklus. Regel vor dem ersten Kind, nach dem ersten Kind und dann nach dem Kindernkriegen. Wie wichtig, auf was sollte da zum Thema Hormone geachtet werden?
Ganz wichtig. Hormone können alles sozusagen oder anders. Bei einer Frau kann der Zyklus immer ein ganz guter Indikator sein, ob bei mir zumindest mit diesen Eierstockhormonen alles in Ordnung ist. So ein Traumzyklus ohne Pille natürlich, eine Pille unterdrückt den Zyklus, das gilt jetzt nicht, aber ohne Pille, dann ist so ein Traumzyklus irgendwie zwischen 25 und 35 Tagen lang relativ regelmäßig. Also wenn mein Zyklus immer 35 Tage ist, dann sollte er auch immer 35 sein, dann ist ein 25-Tage-Zyklus zwischendurch vielleicht schon was Auffälliges sozusagen. Dann sollte die Blutung mit einer starken roten Blutung sozusagen starten, ein paar Tage anhalten, wieder abebben. Keine Schmierblutung zwischendurch, keine starken Schmerzen, keine starken PMS-Beschwerden, also sowas wie eine depressive Verstimmung oder Weinerlichkeit und Traurigkeit vor der Periode. Das sind alles so Anzeichen. Wir reden da ein bisschen wenig drüber. Aber eigentlich sind das schon Zeichen, oh, da stimmt irgendwas in dem Zyklus nicht. Da stimmt dann vielleicht auch was im Hormongleichgewicht nicht. Oder wenn eine Frau schwanger werden möchte und das klappt nicht, ne? Dann muss man auch wieder gucken. Vielleicht sogar auch bei beiden, ne? Beim Mann und bei der Frau. Wenn der Schlaf nicht gut ist, also wenn man so merkt, boah, eigentlich bin ich doch irgendwie, ich bin jetzt vielleicht nicht super gestresst, aber trotzdem kann ich nicht ein- oder durchschlafen. Das wäre so ein Thema, wo man an die Hormone denken muss. Psychische Beschwerden jeder Art, also wenn ich neu aufgetreten, also wenn ich plötzlich irgendwie Ängste entwickle oder Panikattacken oder Depressionen, dann auch mal an die Hormone denken. Das sind alles so Sachen, das spielt alles so eng miteinander eine Rolle.
Und wir sollten uns über den Faktor freuen, wir Frauen, dass das nicht mehr diese Gedönsthemen sind, sondern dass Frau da inzwischen ernst genommen wird. Und wenn nicht, sollte man einfach einen anderen Ansprechpartner, Partnerin suchen, wo diese Themen auftauchen. Bei jungen Frauen genau, also da geht es um Lebensenergie, ne? Veränderungen wahrzunehmen am eigenen Körper. Das ist vielleicht nicht nur das, was ich tracken kann, sondern vielleicht auch mal reinhorchen und sagen, wie geht's mir denn, ne? Wie würde ich denn im Vergleich zu letzter Woche meinen heutigen Tag empfinden, wie er so gelaufen ist. Vielleicht auch eher so diese Themen. Was würdest du noch mal konkret von etwas Sichtbaren, was auch viel mit Hormonen in Verbindung gebracht wird, der Hormonbauch, der sogenannte?
Ja, der Hormonbauch, das ist ja kein medizinischer Begriff, aber kommt mir trotzdem immer wieder unter,
Genau.
ist eher sozusagen auch ein Thema für die Frauen, ich sag mal 35 plus, 40 plus, wenn
Okay.
so die Prämenopause oder Perimenopause anfängt. Das ist so die ersten Hormonschwankungen, die sich
Ja.
einstellen. Die Eisprünge finden nicht mehr regelmäßig statt, das Progesteron sinkt schon. Also da gibt es so ein ganz viele Prozesse, die schon so im Hintergrund ablaufen, obwohl man noch 10 Jahre weiter oder 15 Jahre weiter ganz normal Blutungen hat, schwanger werden kann und so weiter.
Ja,
Und
okay.
durch diese Schwankungen, durch diese ganzen Umstellungen, die schon passieren, gibt es auch Effekte, die dafür sorgen, dass wir mehr Bauchfett ansetzen. Und zwar ganz explizit das Bauchfett, das ist nämlich das Fett um die Organe rum. Das
Also
ist
das
auch,
Innere.
ja, das viszerale Fett, das ist das, was wir auch, was jetzt Longevity angeht, als das kritischste Fett betrachten, weil es hormonaktiv ist. Es schüttet Entzündungsstoffe aus, es produziert Hormone, also es produziert Östrogene vor allen Dingen. Das merken vor allen Dingen die Männer, die plötzlich so einen Bierbauch haben, die kriegen manchmal auch so ein Brustwachstum. Das liegt daran, dass die plötzlich Östrogene bilden, zu viel.
Ja, jetzt sind wir doch noch mal bei den Männern. Sehr gut, damit die
Ja.
nicht komplett unterkommen. Ja, genau.
Und das ist sozusagen der Unterschied, dass sich dann dieses viszerale Fett vor allen Dingen anbaut und nicht mehr irgendwie ein Fettgewebe an den Oberschenkeln. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Und deshalb merken dann viele Frauen so ein, wie so ein Rettungsring um die Hüften. Das ist nicht nur ein kosmetisches Problem, das ist tatsächlich gesundheitlich auch nicht ganz ideal. Und da ist es eben wichtig, ne, da spielen auch wieder alle Faktoren eine Rolle, Bewegung, Ernährung, angepasst an den Grundumsatz, aber eben auch manchmal und oder sehr häufig kann man auch mit Hormonen gegensteuern, das, weil einfach das die Balance nicht stimmt und deshalb können wir wieder, wenn wir die Balance herstellen, können wir häufig sozusagen dagegen steuern, dass dieses ungesunde Fettgewebe sich anhäuft.
Okay, weil wir jetzt schon so oft hatten, genau einmal eine Basisreferenz zu haben zum Thema Hormonwerte, und dann immer wieder mal drauf zu gucken, was bedeutet das konkret? Also, weil eine Hormon, Untersuchung und Werte ist nicht ganz günstig und wird nicht immer von den Krankenkassen bezahlt, oder?
Genau, das ist eigentlich eine Schande, weil wir haben ja jetzt schon ganz viel rausgearbeitet, wofür wir die eigentlich alle brauchen und dass die sogar
Genau.
in der Prävention so eine richtige Rolle spielen. Das stimmt. Es gibt nur so ein paar Indikationen, in denen Hormone oder die Bestimmung von Hormonwerten von der Kasse bezahlt werden. Häufig dann auch nur sehr abgespeckt. In den Wechseljahren bestimmt man häufig nur zwei Werte, das ist das FSH und das Estradiol. Da fehlt dann aber zum Beispiel das Progesteron, das Testosteron, die Schilddrüse. Also so ein gesamtes Hormonbildprofil, das kann der Kassenarzt selten über die Kasse abrechnen. Das ist dann eine Selbstzahlerleistung. Es geht ja immer um die Verhältnismäßigkeit, ne? Also man braucht halt nicht ständig ein Hormonbild. Das ist vielleicht eine positive Nachricht. Das ist nicht was, was ich ständig machen muss. Wenn ich das einmal im Jahr mache, reicht das völlig. Je nachdem, wenn ich jetzt gerade unter einer Therapie bin zum Beispiel. Und unser Auto geht auch in die Inspektion einmal im Jahr, ne? Und das kostet schnell mal 500, 600 €. Da ist das Hormonblutbild doch meistens noch viel, viel günstiger.
Okay. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch noch nie ein Hormonbild machen lassen. Es gab noch nie einen Grund. Mich hätte es vielleicht mal während der Menopause, wo ich dachte, habe ich sie noch, also ne, ist noch, wo auf welcher Seite bin ich sozusagen noch oder schon gelandet? Und dann habe ich es wieder vergessen. Das heißt, in dem Fall hätte ich jetzt auch keinen Referenzwert. Wann würdest du denn empfehlen, würde sich so das erste Mal etwas anbieten? Dann hätte ich einen Referenzwert, in welchem Alter oder in welchem, sage ich mal, in welcher Phase des Frauseins?
Ich finde, das ist eine theoretische Überlegung. Ich finde es besser, man macht das, wenn Beschwerden da sind. Also ich finde, das ist eine sehr theoretische, ich halte nichts von dieser ganzen Optimierungswahn, der so ein bisschen aus. Ist doch toll, dass du keine Beschwerden hattest und dass du eigentlich ohne große Hormonprobleme durch dein Leben gegangen bist. Ich finde, fände das irgendwie schwierig, dann haben wir was gemessen, da ist dann in der Messung was auffällig, passt aber gar nicht dazu, wie du dich fühlst. Und dann fangen wir plötzlich was an zu behandeln, das wäre ja Quatsch.
Sehr gut.
Sondern
ein
ich
toller
sag,
Punkt, den du da sagst.
Ja, genau. Ich sag lieber, wenn man Beschwerden hat, aber dass wir da feiner hingucken. Also, dass wir nicht nur sagen, Wechseljahre sind ganz normal und Hitzewallungen, die paar Hitzewallungen, das kann jede Frau. Und wenn du nicht schläfst, irgendwie über 5 Jahre, wir müssen einfach da besser hinhören und auch sagen, nein, das ist nicht normal. Wir setzen doch auch eine Brille auf, wenn wir nicht gucken können. Warum sollten wir nicht auch eine Hormontherapie machen, wenn wir nicht schlafen können? Also für mich ist das, stellt sich diese Frage gar nicht. Aber dann sollte man gucken und dann sollte man auch mal im Blut gucken. Aber das muss dann immer zusammenpassen. Also ich behandle nie Laborwerte, sondern ich behandle ja den Menschen, der mir erst seine Geschichte erzählt hat. Und dann gucke ich, ob sich das im Labor auch wiederfindet. Und daran können wir die Therapie dann anpassen.
Ja, dann sind wir leider schon bei der allerletzten Frage. Der 100-plus-Experten-Frage auch an dich. Wenn du uns jetzt eine Maßnahme mit auf den Weg geben kannst, nur eine, um möglichst gut und vielleicht dann auch länger unser Leben zu genießen. Welche Maßnahme ist das aus deiner Sicht?
Ja, das ist jetzt wenig überraschend, die Hormone mitdenken. Das heißt nicht, dass jeder Hormone nehmen muss oder dass jeder immer Hormone braucht, aber dass die Hormone eine große Rolle spielen in unserer Gesundheit, im Wohlfühlen, in unserer Langlebigkeit, gesunden Langlebigkeit. Das muss mehr in die Welt und das müssen Frauen, Behandler, das müssen eigentlich alle wissen und ernst nehmen und das heißt, ich würde sagen, mitdenken, dass die mitdenken gedacht werden. Und da soll mein Buch eben auch so ein bisschen das heißt Hormonpower, ne? Unsere Hormone haben richtig Power und das soll einen kleinen Beitrag darin leisten, dass Frauen sich informieren können, Therapeuten sich informieren können und sagen, ah ja stimmt, wenn die und die Beschwerden da sind, dann sollte ich mal über meine Hormone auch noch nachdenken.
Sehr gut, sehr gut. Da haben wir nochmal auf dein Buch verwiesen, genau. Kommen da eigentlich auch die Männer vor mit ihren Hormonen?
Genau, es ist speziell geschrieben für Frauen, aber dass Hormone für Männer auch wichtig sind und da gibt es so ein paar Feature-Seiten für die Männer, die sind schon auch mit im Boot.
Also, dein 100-Experten-Tipp gilt auch für Männer. Auch da gilt es, Hormone mitzudenken. Das nur ganz generell. Und ja, wir haben jetzt ein kleinen Teilbereich heute besprechen können. Ich fand es super spannend, habe für mich schon sehr, sehr viel mitgenommen und ja, dieses auf Augenhöhe über einen ganzheitlichen Blick auf meinen Körper zu gehen und das auch einzufordern, das ist wahrscheinlich das, was hinter allem immer steht, damit wir uns gut fühlen und damit wir dann möglichst lange uns auch gut fühlen. Herzlichen Dank für heute, liebe Marieke.
Sehr gerne.
Hormone mitdenken, das ist doch jetzt wirklich, das kann sich Mann wie Frau doch echt gut merken. Und es ist doch phänomenal, wie weit wir inzwischen sind, mitdenken zu können, was wir vor ein paar Jahren noch gar nicht wussten. Weil wir jetzt eben in der Lage sind, so ein bisschen differenzierter auf den Körper zu gucken, weil es wahrscheinlich auch viel mehr Frauen in entscheidenden Positionen gibt zum Thema Gesundheit, die sagen, hey, wir Frauen ticken an der einen oder anderen Stelle anders oder wir sollten generell mal auch auf die Hormone drauf gucken. Wir alle profitieren davon und ich meine, wie viele Menschen gibt es, die schlecht schlafen, die doch über weite Zeiträume auch merken, naja, dass sie einfach nicht gut drauf sind. Man muss es nicht gleich Depressionen nennen, aber doch zu lange Phasen von ja eher dunklen Gedanken haben. Und wir Frauen mit den Zyklusbeschwerden, ich meine, das beginnt als junges Mädchen und ja, endet eigentlich nie, ne? Das muss man echt so sagen, da haben es die Männer schon ein bisschen einfacher. Was ich auch mag, wenn ich Ärztinnen treffe, die so einen pragmatischen Ansatz haben, ne? Wie jetzt die Marieke, die einfach sagt, hey, natürlich kann man ein Hormonbild nach dem anderen machen, aber das macht auch gar keinen Sinn. Und sie hat es ja angedeutet, ne? Dieses ganze Scannen und Tracken, was wir heutzutage haben, nur weil wir es eben können und wenn wir genügend Geld ausgeben wollen, auch machen, Das lässt uns ja manchmal dann mit einem Befund zurück, wo wir nicht drüber nachgedacht haben, was machen wir jetzt damit? Und muss man jetzt wirklich tiefer bohren? Aber wenn man dann mal was gefunden hat, bohrt man auch tiefer? Und letztens meinte auch ein Arzt zu mir zu Recht, ja, dieses ganze Longevity, also dass ich mich total immer hier scanne und tracke, bedeutet vielleicht in erster Linie, dass ich es erstmal selbst bezahle. Aber wenn dann was gefunden wird, es wird meistens irgendwas gefunden. Dieses tiefer bohren, das geht dann voll aufs Gesundheitssystem, ne? Und das bezahlen wir dann alle. Da dachte ich schon mal, das denken die meisten von uns, auch ich, gar nicht so unbedingt mit. Ich hatte auf jeden Fall letztes Jahr von einem Arztvater, also von einer guten Freundin von mir, der pensionierte Vater, Hausarzt seines Zeichens, der hat mich nur so angeguckt und hat gesagt, so ne, du hast noch genügend Östrogene. Und ich so, woher er das denn wissen will, dann sagt er, ja, du hast noch keine Falten oder nicht genug Falten. Und ich war dann erst so, und habe es dann gar nicht mehr hinterfragt. Und dann dachte ich so, ach ja, schau mal, das ist jetzt natürlich nicht, dass ich erst dadurch heiß geworden bin auf das Thema Hormone. Aber ja, wenn ich ehrlich bin, ist es doch nochmal so ein Trigger mehr zu sagen, naja, wenn ich zwar keine Beschwerden habe wegen meiner Menopause, Wechseljahre, aber doch sage, ich möchte das Schutzschild meiner Hormone, meiner Östrogene weiterhin hochhalten und damit auch hoffentlich möglichst lange weniger Falten zu haben, dann gilt es doch mal reinzuhorchen, ne? Und mit Ärzten zu sprechen. Und ja, es ist doch spannend zu sehen, dass die offizielle Leitlinie eben sagt, nee, Hormontherapie ist weiterhin keine Prävention. Es ist eine reine Therapiesache. Das ist ja erstmal eine Ansage. An die müssen und sollten sich die Ärzteschaft halten. Und dann kann jeder von uns nochmal individuell drauf gucken mit seinem Arzt, mit seiner Ärztin, was er denn damit auch machen will. Ich habe auf jeden Fall die Erkenntnis aus diesem Gespräch mitgenommen, dass ich generell jetzt viel, viel sensibler, aber merkt ihr ja schon, auf das Thema Hormone nicht nur reagiere, sondern auch nachdenke, dass ich wirklich auch jetzt nochmal sehen will, auch wenn ich qua Falten denke, okay, ich habe weiterhin hoffentlich noch genügend Östrogene, aber damit ist ja irgendwann mal Schluss und man darf auch nicht zu spät mit Hormonen wieder beginnen nachzuschieben. Was mich aber auch hier beruhigt, ist so ein Ansatz zu sagen, hey, du kannst dir erstmal ein bisschen und dann kann man es ein bisschen steigern. Und solche, ja, ich sag mal, medizinische Begleiter brauchen wir, ne? Also wenn ich so jemanden habe, den halte ich dann ganz fest, weil ich sage, es gibt halt solche und solche Ärztinnen, wie es halt solche und solche Menschen gibt. Und diejenigen, die ganzheitlich drauf gucken, aber dabei pragmatisch bleiben, da fühle ich mich persönlich am besten aufgehoben. Ein Thema, was ich bei den Hormonen auch noch ja, ein bisschen tiefer bohren will, ist, dass ja der Darm und die Leber, die sind schon auch mitverantwortlich, wie das Östrogen, ja, sich verteilen kann, zirkuliert, ja, Beständigkeit hat in unserem Körper. Und die aufmerksamen Podcast-Hörerinnen unter euch, die wissen ja, dass ich erst kürzlich einen, ja, Wasserfasten-Experten bin ich ihn. Nein, er ist natürlich Wissenschaftler, er ist Arzt und er propagiert für die Leber, für eine gesunde Leber, für den Abbau von Fettleber eine einfache Therapie, nämlich Wasserfasten. Und da bin ich ja das erste Mal kläglich gescheitert, aber ich habe es weiterhin auf meiner Agenda und jetzt umso mehr, seit ich weiß, dass es da einen Zusammenhang gibt, auch zu dem Thema Östrogene in meinem Körper. Und dass Östrogene wiederum was zu tun haben mit Osteoporose. Da bin ich ja zum Glück gut aufgestellt. Da habe ich diese Knochendichte-Messung machen lassen, die der Experte empfohlen hat hier im Podcast. Wer es noch nicht hat machen lassen, hier ihr Frauen, ihr Älteren über 40, kümmert euch mal drum. Das kostet echt nicht viel, unter 100 Euro und ist eine gute Basis zu wissen, wo steht man denn zu diesem Thema. Und das Thema Osteoporose habe ich jetzt erst wieder in der Studie gelesen, hängt auch damit zusammen, mit was? Mit unserem Gedächtnis. Also mit dem Thema, tja, Alterserscheinungen, Demenz. Auch da will ich noch mal tiefer bohren. Also, ihr seht schon, es gibt so einige Zusammenhänge im Körper. Die kann man ernst nehmen. Und ich bin ja so ein pragmatischer Mensch auch, der sagt so, na ja, ich will es auch so ein bisschen effizient haben. Also ich will mal gucken, wo stoche ich am besten rein und habe dann schöne Abstrahleffekte. Und das Thema Leber- und Wasserfasten, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal dazu sprechen und hören. Für heute, ja, hoffe ich, dass ihr es so spannend gefunden habt wie ich, mit einer Ärztin zu sprechen, die sich dem Thema Hormon wirklich schon seit längerem annimmt, die ein tolles Buch drüber geschrieben hat. Link in den Shownotes, wie schon erwähnt. Und ja, ich bleibe bei diesem Thema dran. Ich bin da noch nicht am Ende der Weisheit angekommen. Aber jetzt erstmal wünsche ich uns allen, ihr seht, ich sitze draußen, einen wunderbaren Sommer und bis zum nächsten Mal. Eure Nicola, heute aus dem Park in Düsseldorf.